Liebe Gemeinde, wir sind im Moment dienstags unterwegs im Epheserbrief und wollen dem heute ein klein bisschen folgen. Ihr werdet nachher bei der Abendmahlsfeier den Text aus dem ersten Korintherbrief lesen, hören, und ich werde ihn lesen wie jedes Mal. Und manche denken, warum macht er das immer? Jedes Mal liest er den gleichen Text, als ob es nicht auch andere Texte passend zum Abendmahl gäbe. Aber wir merken, wir sind in dieser Gemeinde aus so ganz verschiedenen Ecken Deutschlands und Europas zusammen und so ganz unterschiedliche Abendmahlstraditionen gibt es. Ja, wir haben heute auch ein Novum. In Zeichen dieser Infektionskrankheit sind wir doch dem Rat einiger gefolgt und wir werden heute erstmalig so kleine Gläschen durch die Reihen geben, wobei wir uns darüber im Klaren sind, es kommt überhaupt nicht auf die Form an, auch gar nicht auf den Inhalt, was in dem Glas oder in dem Kelch ist, sondern es kommt darauf an, dass wir es tun zu seinem Gedenken. Das ist das Entscheidende. Darauf werden wir hinweisen, das werden wir hören, auch in dem Text, den ich aus dem ersten Korintherbrief lese. Aber dann werden wir hören, das ist der neue Bund in meinem Blut. Solches tut, so oft ihr es trinkt, zu meinem Gedächtnis, sagt Paulus an die Gemeinde in Korinth. Und gelegentlich passiert es, dass mich dann Leute daran ansprechen und sagen, sag mal, was ist das eigentlich für ein Bund, von dem Paulus da spricht? Und darum ist mein Thema heute alter Bund, neuer Bund. Am Dienstag haben wir ganz am Anfang des Epheserbriefes diese Thematik etwas gestreift. Wir haben nämlich über den alttestamentlichen Segen gesprochen. Und wir haben gemerkt, viele von uns, die leben gerne noch im Alten Testament. Denn der alttestamentliche Segen ist rein materieller Art. Gott sagt, wenn du mir vertraust, wenn du meinen Geboten folgst, dann werde ich dich segnen. Und in einem Wort, ich werde dich mit Reichtum segnen. Rein materiell. Und dann geht Paulus in die Gemeinde in Ephesus in einem langen Abschnitt und entwickelt den Segensgedanken Gottes im Neuen Testament. Und wir merken, dieser Segensgedanke Gottes ist in erster Linie nicht materiell, sondern er ist ganz anderer Natur. Der alte Bund, der neue Bund. Immer wieder erreichen uns Meldungen über Fortschritte in der medizinischen Forschung. Und auf eine Meldung wartet die Welt ganz sehnlichst, nämlich dass die uns sagen, wir haben endlich einen Impfstoff gegen diesen Coronavirus. Wir warten darauf. Ich habe kürzlich eine Nachricht gelesen. Die meisten von euch haben das wahrscheinlich live miterlebt. Es war ein Jahr vor meiner Geburt, 1967, da ging über den Ticker, dass dem 54-jährigen Louis Washkansky erstmalig überhaupt in der medizinischen Geschichte ein neues Herz eingesetzt wurde. Der 25-jährige Dennis Derville verunglückte bei einem Autounfall tödlich und sein Herz wurde von einer 31-köpfigen Ärztemannschaft unter der Leitung des südafrikanischen Arztes Barnard in Kapstadt wurde es diesem todgeweihten Mensch eingepflanzt. Die erste erfolgreiche Herztransplantation. Und nicht bei wenigen kam der Gedanke auf, ob damit womöglich der Tod besiegt ist. Damals im Dezember 1967. Denn das Herz gilt als das zentrale Organ des Menschen und so kommt der Behandlung von Herzkrankheiten immer eine besondere Bedeutung zu. Wenn wir die Nachricht bekommen, ich kann heute nicht kommen, ich habe Grippe und liege im Bett, dann sagen wir, naja, er hat eben Grippe. Wir vermissen heute einige Leute in unserer Mitte, denen geht es so ähnlich. Aber wenn wir hören, ich habe einen Herzinfarkt gehabt, dann sagen wir nicht, ach ja, nur gerade mal eben. Wir wissen, alles, was mit diesem lebenswichtigen, diesem zentralen Organ zu tun hat, das ist ernst. Denn wenn das Herz nicht mehr schlägt, ist das Leben zu Ende. Wenn ich eine Trauerfeier halte hier in Spanien, also eine Beerdigung, Schweizer sagen Abdankung, dann bin ich immer interessiert daran, und das kläre ich im Vorgespräch, woran ist der Mann oder die Frau denn gestorben? Ich weiß wohl, ich werde dann von dem Beerdigungsinstitut so ein Blatt bekommen, meistens so im DIN A5-Format, und dann wird da die Todesursache stehen, neben den persönlichen Daten. Aber fast immer steht da Herzversagen. Ganz klar, der Mensch stirbt, und so ist das für uns am leichtesten verständlich, wenn das Herz stehen bleibt. Das Herz ist das lebenswichtige Organ, an dem letztlich erkannt wird, ob ein Mensch tot ist oder lebt. Das andere ist seine Bedeutung in der Beziehung zu Gott. Gott schaut nämlich auch das Herz an, sagt die Bibel. Der Mensch sieht, was vor Augen ist, aber Gott schaut das Herz an. Frage ich mich, was will er denn mit meiner Pumpe? Prüft er, ob der Pulsschlag gut ist? Warum schaut er das Herz an? Damit sind wir eigentlich mitten im Thema und wir verstehen, es geht dem Allmächtigen überhaupt nicht darum, dass unser Puls stimmt und unser Herz gleichmäßig schlägt oder nicht, sondern es kommt ihm darauf an, wie ist die Beziehung des Menschen zu Gott? Und Beziehungsfragen sind Herzensfragen. Darum schaut er das Herz an. Und das ist im Grunde das Thema der heutigen Predigt. Ich möchte einige Verse mit euch anschauen aus dem Buch Jeremia, dem 31. Kapitel, die Verse 31 bis 34. Ihr dürft gerne an der Leinwand mitlesen. Ich habe eine etwas modernere Übersetzung, aber ich bin sicher, ihr findet es auch in eurer Bibel wieder. Jeremia Kapitel 31, die Verse 31 bis 34. Ich bin mir wohl dessen bewusst, dass diese Worte in erster Linie an das Volk Israel gerichtet sind. Und was wir hier sehen, erleben wir gerade in diesen letzten Jahren, erleben wir, wie sich das, was Jeremia Jahrhunderte vor Christus, was er im Grunde prophezeit hat, wie das sich im Moment erfüllt. Aber im Nachgang gilt es auch uns, die wir ein Teil des auserwählten Volkes geworden sind, die ihr Leben mit Christus leben. Und es hat eine besondere Bedeutung vor dieser Abendmahlsfeier in diesem Gottesdienst heute. Hören wir das Wort Gottes aus Jeremia 31, die Verse 31 bis 34. Gebt Acht, sagt der Herr, die Zeit kommt. Da werde ich mit dem Volk von Israel und mit dem Volk von Juda einen neuen Bund schließen. Er wird nicht dem Bund gleichen, den ich mit ihren Vorfahren geschlossen habe, als ich sie bei der Hand nahm und aus Ägypten herausführte. Diesen Bund haben sie gebrochen, obwohl ich ihnen doch ein guter Herr gewesen war. Der neue Bund, den ich dann mit dem Volk Israel schließen will, wird völlig anders sein. Ich werde ihnen mein Gesetz nicht auf Steintafeln, sondern in Herz und Gewissen schreiben. Ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein, sagt der Herr. Niemand muss dann noch seinen Nachbarn belehren oder zu seinem Bruder sagen, lerne den Herrn kennen, denn alle werden dann wissen, wer ich bin, von dem Geringsten bis zu den Vornehmsten. Das sage ich, der Herr. Ich will ihnen Ungehorsam vergeben und nie mehr an ihre Schuld gedenken. Soweit Gottes Wort hier aus dem Buch Jeremia. Verse, die uralt sind. Was Jeremia in der Sprache der damaligen Zeit mit altem und neuem Bund nennt, ist ein Thema, das wohl auch den meisten von uns mehr oder weniger aus ihrem Alltag bekannt ist. Im Alltag? Ihr fragt euch, wo spielt sich das in meinem Alltag ab? Ja, es geht um die Spannung zwischen Wollen und Tun. Es geht um die Zerrissenheit des menschlichen Herzens. Wir wollen gute Frauen und Männer sein. Und doch erleben wir, dass im Streit das verletzende Wort über unsere Lippen kommt. Gute Mütter und gute Väter wollen wir unseren Kindern sein und teilen die Erfahrung, dass manchmal die Nerven eben blank liegen und die Geduld fehlt. Diejenigen, die noch im Arbeitsleben stehen, sie wollen gute Kollegen, die Schüler wollen gute Schüler und Mitschüler sein und sie müssen doch erleben, dass das Verständnis und die Freundlichkeit manchmal an ihre Grenzen kommen. Und letztlich, wir sind hier im Gottesdienst zusammen als Christen und wir wollen gute Christen sein in der Welt und an dem Platz, an den Gott uns gestellt hat. Und doch machen wir gelegentlich die Erfahrung, wie schnell uns Gott aus dem Blick gerät und wie Glaube und Hoffnung gelegentlich erkalten. Und so möchte ich an drei Gedanken an diesem Wort Gottes aus dem Buch Jeremia entlang gehen. Da ist zunächst einmal unser altes Herz. Unser altes Herz, das mitunter zerrissen ist. Und dann ist der neue Bund und das neue Herz. Und daran denken wir in besonderer Weise gleich in der Abendmahlsfeier. Und das Letzte, es darf nicht fehlen, und das klang auch bei Jeremia schon an, da geht es um die Vergebung, durch die wir eben in diesem neuen Bund leben. Jeremia, er erlebte die Zerrissenheit damals seines Volkes in besonderer Weise, denn es ist nur noch ein kümmerlicher Rest übrig geblieben. Das Nordreich Israel war von der Landkarte verschwunden und vom Südreich waren nur noch diejenigen übrig, die nicht in die babylonische Gefangenschaft verschleppt wurden. Jeremia merkte eine immer größere Zerrissenheit zwischen dem Verhalten der Menschen und den überlieferten Geboten war. Damals, einst hatte Gott Abraham erwählt, ihren Glaubensvater, ihm gesagt, ich will dich zu einem großen Volk machen, mehr Menschen als Sterne am Himmel sind. Immer wieder hatte er sich den Nachkommen Abrahams zu erkennen gegeben. Und schließlich hatte Gott mit dem Volk Israel einen Bund geschlossen und hatte Segen versprochen. Vers 32 zeichnet Jeremia so ein richtig väterliches Bild von dem Allmächtigen. Er sagt, als ich sie bei der Hand fasste und aus Ägypten herausführte, er nimmt sich seines Volkes immer wieder an, wendet sich ihm liebend zu, er ringt um sein Volk. Und in diesem 31. Kapitel wird er sagen am Anfang, ich habe dich je und je geliebt und habe dich aus lauter Liebe zu mir gezogen. Nicht du bist gekommen, ich habe dich gezogen zu mir, weil ich dich so lieb habe. Wir erleben einen Gott, der an diesem Volk und dessen Sturheit und Aufsässigkeit nahezu verzweifelt. Aber eben ein Gott, der nicht aufgibt, der zu seinem Bund, zu seinem Bündnis, zu seinem Versprechen steht. Immer wieder merkt er, wie sein Volk, das er ausgewählt hat, ausbricht aus diesem Bund. Und Gottes Wort benutzt bewusst dieses Wort, sie gehen fremd. Immer wieder die Parallele zu einer ehelichen Beziehung zwischen Mann und Frau. Denn sie gehen fremd, indem sie anderen Göttern nachlaufen, sich selbst eigene Maßstäbe für ihr Leben setzen. Und Jeremia nimmt wahr, wie dieser Bund auf Seiten der Menschen immer brüchiger wird. Egoismus und Machtpolitik, sie werden wichtiger als Gottes Gebote. Und Jeremia ahnt, dass das sein Volk, dass das seine Landsleute eines Tages in eine Katastrophe führen muss. Doch was kann er tun? Was kann er tun als Mann Gottes? Hat er es ihnen nicht drastisch vor Augen geführt, wohin dieses Verhalten führen will und wird? Wen das interessiert, lest einmal das 27. Kapitel in seinem Buch. Aber alles Mahnen, alles Rufen und sogar Drohen hat nichts genützt. Und in diese Situation hinein hört er den Herrn zu ihm reden und sagt, sag meinem Volk, siehe, es wird der Tag kommen, da werde ich mit ihnen einen neuen Bund schließen. Merken wir, Gott macht damals schon klar, ich kann mich mit dieser Situation nicht abfinden. Ich kann nicht beide Augen zudrücken. Und ich möchte mein Volk einfach nicht aufgeben. Eine Scheidung stand für Gott nie zur Disposition. Aber er macht klar, auf dem alten Weg, mit diesem alten Bund, wird es nicht weitergehen. Es braucht einen radikalen Eingriff. Hier geht es nicht darum, dass irgendwas wieder hingebogen werden kann, so wie Menschen sich mitunter versöhnen und dann mit einem Kompromiss weiterleben. Es nützt nichts, wenn die Gebote auf Steintafeln geschrieben sind. Er macht klar, es wird die Zeit kommen, dann wird Gottes Geist diese Gebote in euer Herz schreiben. Und damit bin ich bei meinem zweiten Punkt. Damit die Menschen den Bund halten, bedarf es nicht nur einer alleinigen Rückbesinnung auf die Gebote und Gottes und seine Offenbarung. Denn schon am Anfang der Bibel lesen wir, dass das Dichten und Trachten des Menschen böse ist von Jugend auf. Damit der Mensch erkennt, was Gott will, braucht es ein neues Organ an zentraler Stelle. Es braucht ein neues Herz. Als damals 1967 diese erste Herztransplantation gelang, ich habe vergessen, wie lange der Mann mit seinem neuen Herzen noch weiterlebte, dann war das ein Novum. Und ich bin sicher, als Jeremia diese Worte sprach, dann schauten ihm die Letzten, die noch an Gott glaubten, an, sagen, wovon spricht der Mann? Ein neues Herz? Ein neuer Bund? Nein, es geht nicht um das Organ, nicht um den Muskel, das das Blut durch den Körper pumpt. Es ist auch nicht, wie bei uns angenommen, nur der Ort, an dem die Gefühle beheimatet sind. Wenn Gottes Wort von dem Herzen spricht, dann ist das der Ort, an dem der Verstand und dem der Wille sitzt. Es ist das Kommunikationsorgan des Menschen mit Gott. Über das Herz spricht Gott mich an. Und mit dem Herzen höre ich sein Reden. Darum, wenn ihr glaubt, ihr hört mich gut und das Mikro ist richtig eingestellt, dann ist das das Minimum. Woran es aber an diesem Gottesdienst viel mehr ankommt, ist, ob es gelingt, dass du, liebe Schwester, lieber Bruder, lieber Gottesdienstbesucher, in der Lage bist, mit deinem Herzen zu hören. Gelingt das, dass du ein offenes Herz hast? Es braucht eine radikale Änderung, die uns zu Gott hinwendet. Jesaja hatte dazu etwas zu sagen. Und auch Hesekiel, und diesen Vers möchte ich in der Kürze der Zeit unbedingt zitieren. Hesekiel sagt in seinem 36. Kapitel, ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist geben. Und ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Und ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte handeln, halten und danach tun. Merken wir? Ein neues Herz und ein neuer Geist. Es geht nicht, etwas wieder hinzubiegen. Es geht nicht, wie uns der Humanismus lehren will, dass wir Menschen im Grunde unseres Herzens ja gut sind und wir uns nur auf unsere Stärken besinnen müssen. Nein, Gottes Wort spricht eine ganz andere Sprache. Er sagt, wir brauchen ein neues Herz und einen neuen Geist. Und diejenigen möchte ich jetzt schon mit Freude zu dieser Abendmahlsfeier einladen. Und wenn ich dann auffordern möchte, dass ihr dazu aufsteht, dann dürft ihr aufstehen, ihr, die ihr wisst, ich habe dieses neue Herz. Ich habe diesen Tag X in meinem Leben erlebt, wo ich mein altes Leben und mein altes Herz dem Herrn gab und er gab mir ein neues und einen neuen Geist. Paulus sagt, es hat keinen Zweck, das hinbiegen wollen. Paulus wird von dieser Zerrissenheit, der große Paulus wird von dieser Zerrissenheit in seinem Leben sprechen, wenn er an die Gemeinde in Rom sagt, wollen habe ich wohl, aber das Gute vollbringen kann ich nicht. Er wusste, ich brauche ein neues Herz. Allein mein Wille, es reicht nicht. Mit dem neuen Herzen wandelt Gott die Gehorsamspflicht in ein Gehorsamsbedürfnis. In diesem neuen Bund leben wir, so Gott es will, und das entspricht unserer ureigentlichen Bestimmung. Der Zwiespalt zwischen dem, was wir wollen, und dem, was wir tatsächlich tun, ist aus Gottes Sicht überwunden. Die Zerrissenheit ist aus Gottes Sicht aufgehoben. Als Jesus bei dieser Abendmahlsfeier, aus der aus dem Passafest das Abendmahl wurde, den Kelch durch die Reihen gab, tat er das mit den Worten: Dieser Kelch, das ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. So überliefert es Lukas. Neu ist, dass Gott nämlich eine andere Grundlage schafft. Und neu ist, dass dieser Bund plötzlich von dem Volk Israel, den Nachkommen Abraham, Isaaks und Jakobs, ausgedehnt wird auf alle Menschen, die sich darauf einlassen und sich hineinrufen lassen mögen. Jeder Mensch kann nun Teil des Gottesvolkes werden. Und so möchte ich auf den dritten Punkt und die Spannung zu sprechen kommen, die wir mit Paulus teilen, der sagt, ich weiß, dass ich in meiner Stellung vor Gott heilig und vollkommen bin, aber in meinem Alltag, da habe ich das Wollen und merke, dass es manchmal aber ganz anders läuft. Und so bleibt, obwohl dieser neue Bund begründet ist, eine Spannung. Und nach wie vor erleben auch wir diese Zerrissenheit, von der Jeremia spricht, die Paulus erlebt hat, die Kluft zwischen dem Wollen und dem Vollbringen. Und die endgültige und vollkommene Erfüllung dieses Bundes liegt auch für uns, die wir in der Zeit nach Christus leben, sie liegt noch in der Zukunft. Johannes beschreibt das in einem seiner Briefe einmal so. Er sagt, Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, dass wir, wenn es offenbar werden wird, ihm gleich sein werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Dann wird diese Zerrissenheit überwunden sein. Dann, wenn dieser neue Bund sichtbar ist, das wird sein, wenn wir die neuen Himmel und die neue Erde sehen, von der in der Offenbarung berichtet wird. Aber die Zeit, obwohl sie nahe ist, ist das alles nur Zukunftsmusik? Vertrösten wir auf das Jenseits? Nein, das auf keinen Fall. Darum feiern wir heute miteinander Abendmahl. Und wir merken, es ist für uns jetzt und hier schon erfahrbar und erlebbar. Denn dieser neue Bund, er lebt von der Vergebung. So wie jede Beziehung, auch die eheliche und in der Familie, von Vergebung lebt, so lebt auch die Beziehung zwischen Mensch und Gott von der Vergebung. Was nun ist Vergebung? Ist das ein Schwamm drüber oder Mäntelchen der Barmherzigkeit ausbreiten? Nein. Vergebung bedeutet, dass das, was in meinem Leben falsch gelaufen ist, nicht mehr trennend zwischen mir und Gott stehen muss. Die Zerrissenheit und die durch sie begründete Schuld durch mein Versagen steht nicht mehr unüberwindbar zwischen mir und meinem Gott, sondern ich kann frei werden, wenn ich mich diesem Gott zuwende und hoffnungsvoll auf seine Kraft hoffe. Damit ist Vergebung nicht einfach Schwamm drüber und vergessen machen, sondern wir dürfen auf dieses Kreuz blicken und daran denken, die Schuld hat er ans Kreuz genommen, damit wir frei sein können. Und so, wenn wir gleich miteinander noch einmal ins Gebet gehen werden, wenn ich für Brot und Wein danken werde und wir gemeinsam das Gebet des Herrn sprechen werden, dann achtet auf die Worte und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben. Wir wollen das ganz bewusst beten und uns der Worte bewusst sein. Das sind große Worte, die wir dann in den Mund nehmen. Wir wollen begreifen, dass Gottes Liebe zu mir nicht an meinen Leistungen hängt und nicht an meiner Unfehlbarkeit, sondern sie hängt an dem Kreuz. Gott liebt uns, so wie wir sind. Er liebt uns trotz und mit unserer Fehlerhaftigkeit. In seinem Leben und Wirken hat Jesus das deutlich gemacht und er hat es unterstrichen. Wir dürfen, ja, wir sollen es wissen, dass wir nicht einmal länger unter der Schuld, dieser Last der Schuld leben und ständig uns unser Unvermögen vorhalten lassen müssen. Wir dürfen frei sein vor Gott. Der Geist Gottes, der ausgegossen wurde an Pfingsten, er ist ausgegossen in unser Herz, so sagt Gottes Wort, am Tag unserer Neugeburt. Da, wo dieses neue Herz in unser Leben kam, dieser neue Geist, der leitet uns. Und so brauchen wir nicht länger in Stein gemeißelte Gebote. Wenngleich die 10 Gebote wichtig und gültig sind, so ist es in der neutestamentlichen Gemeinde. Letztlich, so wie Jeremia damals schon Jahrhunderte vor Christus sagte, Gottes Geist, der diese Gebote lebendig in unser Herz schreibt. Lass mich abschließen mit einem Beispiel. Da wurde Abendmahl gefeiert. Es kam eine Frau, so berichtet das ein Mann, den ich sehr schätze, berichtet, in diesem Gottesdienst, den er gehalten hat, kommt eine Frau, die war nur 47 Jahre alt und sie kommt im Rollstuhl. Sie konnte nicht mehr sprechen und ihre Nahrung konnte sie nur noch über eine Sonde zu sich nehmen. Als das Brot gereicht wird, konnte sie es nicht essen. Und es ist an ihrer Stelle ihr Mann an ihrer Seite. Doch als der Kelch mit dem Saft, sie haben Traubensaft gehabt, herumgereicht wird, da steckt die Frau mit großer Anstrengung ihren Arm aus und taucht ihren kleinen Finger in den Kelch und führt ihn mit großer Kraftanstrengung an ihre Lippen. Dabei strahlt sie über das ganze Gesicht. Was für eine Freude für sie, obwohl sie wusste, dass ihr Leben zu Ende geht. Das ist die Teilnahme am neuen Bund. Das ist die Teilnahme am Versöhnungswerk Christi, Teilnahme an der Gemeinschaft mit Gott und der Auferstehungskraft Jesu, die wir jetzt schon heute und hier erleben. Ich hoffe, niemand von euch braucht eine Transplantation dieses Muskels. Ich hoffe, dass wir alle mit einem gesunden, mehr oder minder gesunden Herzen unser Leben beschließen werden. Aber wir alle, wir brauchen ein neues Herz, geistlich gesehen. Und ich bin so froh, durch die Reihen blicken zu dürfen. Und ich sehe so viele Geschwister im Herrn, die das bezeugen können, dass dieser Tag X in ihrem Leben stattgefunden hat und sie es auch mit ihrer Taufe noch einmal bezeugt haben. Ja, ich habe ein neues Leben erlebt. Und dieses neue Leben, es füllt mein Leben aus. Denn Gottes Geist wirkt in mir und so sind es nicht mehr die 10 Gebote in Stein gemeißelt, sondern in mein Herz geschrieben. Gottes Liebe ist ausgegossen in unser Herz. Lass uns bei der Abendmahlsfeier in besonderer Weise daran denken. Beim Abendmahl denken wir daran, dass Gott seinen Sohn gegeben hat, weil er die Menschen liebt.